Beziehung ohne Sex, warum warten? Und ähnlich wie bei letztem Mal möchte ich von vornherein die Karten auf den Tisch legen. Ich bin kein unbeschriebenes Blatt in dieser Sache. Und hier steht ein Mann, der euch nicht viel zu zeigen hat. Ich habe viel falsch gemacht. Und ihr wisst, Melanie war meine erste Freundin, aber auch davor gab es Bekanntschaften, wo ich in sündvollen Beziehungen gelebt habe. Und auch meine Beziehung zu Melanie vor der Ehe nicht verantwortungsvoll genug gelebt habe. Das ist normal bei uns, macht euch keine Sorgen. Und ich kann heute mit großem Bedauern sagen, Leute, ich wünschte, mir hätte das jemand gesagt, was ich euch heute sage, zum richtigen Zeitpunkt. Und das, was ich letztes Mal gesagt habe, hier steht nicht nur ein Mann, der versagt hat, sondern ein Mann, der dem vergeben wurde. Und das ist das, was heute wieder ausgesprochen werden muss. Jeder von euch hat Ballast aus der Vergangenheit oder lebt gerade in zerbrochenen Beziehungen. Und es gibt Vergebung bei Jesus. Er ist derjenige, der alles neu macht. Er ist derjenige, der jede Verletzung heilt. Und er ist derjenige, der, wenn du ihn hast, hast du alles. Wenn die Beziehung zu ihm, wenn du eine Beziehung zu ihm hast, gibt es Hoffnung für deine Beziehungen. Die Gliederung für heute lautet: Beziehungen, die nicht warten, eine Beziehung, die wartet, und die eine Beziehung, die nie zerbricht. Warum dieses Thema? Angenommen, du bist gerade in einer Beziehung, dann wirst du heute ausgestattet. Angenommen, du bist noch nicht bereit dafür, für eine Beziehung, dann wirst du heute vorbereitet. Angenommen, du bist bereits falsche Schritte gegangen und hast gesündigt, dann wirst du heute erneut auf den Weg gebracht, wenn du umkehrst, in der Gnade Christi. Ich bin auf einen richtig krassen Satz gestoßen und den möchte ich euch gerne sagen. Eine junge christliche Jungfrau wurde erneut dafür fertig gemacht, dass sie keinen Sex vor der Ehe hat. Und es kam in einem erneuten Gespräch zu Hänseleien, zu Mobbing, und dann sagte sie folgenden Satz: Ich kann in einer Nacht so werden wie ihr, aber ihr könnt nie wieder so werden wie ich. Heute geht es um die Beziehung vor der Ehe. Heute werden folgende Fragen geklärt. Sollte jede Beziehung gleich auf die Ehe abzielen? Wie geht man körperlich mit seinem Partner vor der Ehe um? Wie gewinnen wir den Kampf gegen die körperliche Begierde vor der Ehe? In der Bibel finden wir so viele Stellen, die über die Ehe reden und auch über das Single-Sein, aber wir finden so wenig, scheinbar wenig darüber, wie eine Beziehung vor der Ehe aussieht. Und man könnte meinen, dass es sowas nicht gibt. Wir werden heute sehen, dass das nicht stimmt. Wir möchten anfangen mit einem historischen Überblick, den Tim Keller in seinem Buch Ehe das größte Versprechen gibt. Und das fand ich mega interessant. Von der Antike bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wurden Ehen gewöhnlich arrangiert. Romantische Liebe war ein Grund, aber das, was viel wichtiger war, war sozialer Status und finanzielle Gründe. Man hatte in eine Familie einzuheiraten, mit der die eigene Familie eine Verbindung wollte und suchte. Der Partner musste es ermöglichen, eine Familie finanziell tragen zu können. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Motiv der Liebe dominanter. Es entwickelte sich ein Besuchssystem. Der Mann durfte die junge Dame zu Hause besuchen und wurde der Familie vorgestellt, dem Vater, der Mutter, keine Anonymität. Und Randbemerkung am Ende, davon bin ich absoluter Fan. Der Mann wurde also in das Haus seiner Zukünftigen eingeladen und dann konnte man sich beschnuppern. Ja, ah, wie ist der, wie sieht der aus und ah, ist das was für dich? Also so eine Vorstufe. Ja. Interessanterweise lag das Vorrecht bei der Einladung bei der Dame. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich das, was wir heute Dating nennen. Also das Miteinander ausgehen. 1914 tauchte dieses Wort erstmals in dieser Bedeutung auf. Der junge Mann kam jetzt nicht mehr in das Haus der Eltern, sondern er nahm seine Flamme aus dem Elternhaus und führte sie aus an einen Ort seines Beliebens. Kino, Restaurant, manche gehen vielleicht heute ins Fitnessstudio, erstes Date, keine Ahnung, was gibt's noch alles, ja? Minigolf, jetzt überlege ich gerade nach einem Beispiel. Ja, manche würden vielleicht ein Zock-Date ausmachen, wo man nicht miteinander reden würde und einfach nur miteinander zockt. Also, ja genau, oder zur Jugend, ja. War das bei euch so, oder? Okay. Also, dies führte dazu, dass das Elternhaus keine Rolle mehr spielte. Anonymität, großgeschrieben. Und wenn es irgendwann ernst werden sollte, dann wurde die Person der Familie irgendwann vorgestellt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts begann die Kultur des, in Anführungsstrichen, Abschleppens. Die Arbeit an einer Freundschaft wurde immer mehr als Last angesehen, die man aber umgehen kann. Die Jugendlichen erkannten ganz richtig, Beziehung bedeutet Arbeit. Kann man aber umgehen. Nämlich, indem man sich gleich nimmt, was man will, nämlich Sex. Unverbindlich und in Anführungsstrichen frei. Und ist es nicht interessant, dass wir gerade in dieser Zeit von dem freien Sex, in Anführungsstrichen, die mit Abstand größte Ehescheidungsquote aller Zeiten haben, noch nie zuvor gab es so viele zerbrochene Beziehungen, zerbrochene Ehen, zerbrochene Familien, Scheidungskinder. Also es ist Wahnsinn. Und wer hier behauptet, das gehört nicht zusammen, das kann nicht wahr sein. Wir sehen eine entgegengesetzte Entwicklung. Früher zuerst kennenlernen und dann körperliche Intimität und heute vertauscht. Zuerst Sex und dann vielleicht kennenlernen. Wie führt man als Christ in so einer Zeit eine Beziehung, die Gott wohlgefällig ist? Und jeder von euch läuft Gefahr, dieses weltliche Bild von Beziehungen auf seine Beziehung zu projizieren. Jeder hier. Wir kommen zum ersten Punkt. Beziehungen, die nicht warten. Jeder Christ ist versucht, nicht warten zu wollen. Die Zeit mit seinem Partner vor der Ehe ist ein Kampf auf Messerschneide. Und ich sag euch, jeder, der gerade in einer Beziehung ist, ich beneide euch nicht. Es war für uns ein Kampf, der nie aufgehört hat. Bis zur Ehe. Und deswegen ist es so wichtig, Leute, dass ihr eine Beziehung führt, die auf die Ehe ausgerichtet ist. Denn es ist ein Warten bis. Nicht einfach nur ein Warten. Warum wartet man nicht? Weil man nicht mehr warten, in Anführungsstrichen, kann oder nicht mehr warten will. Wenn man nicht mehr warten kann, ist das das Ergebnis immer wieder neu verschobener Grenzen. Und wenn man nicht mehr warten will, dann ist man zu kurzsichtig. Es ist einfacher, moderner, unverbindlicher, unsicherer. Aber der Schein trügt. Auf lange Sicht ist es unendlich viel schwieriger und gefährlicher. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wir haben bereits über das Thema Sex gesprochen. Wer das nicht gehört hat, geht auf unsere Homepage lighthousejugend.de und hört euch diese Predigt an oder hört euch die guten Prediger an über das Thema. Jeder in diesem Raum hat das Verlangen, vollkommen geliebt und vollkommen angenommen zu sein. Jeder. Und das ist das Problem. Weil da, wo ich maximal liebe, da, wo ich maximal annehme, mache ich mich maximal verletzlich. Und wir wissen das. Und da, wo ich sowas mache, maximale Hingabe, Und die Person verlässt mich, verletzt mich. Das tut weh. Der einfache Weg raus ist, wir lassen uns immer eine Hintertür offen. Und deswegen wird immer seltener geheiratet. Und wer eine Beziehung führt ohne Blick auf die Ehe, liebt sich mehr als seinen Partner. Weil man immer eine Hintertür offen hat. Man verletzt zuerst, bevor man verletzt wird. Und ich hatte das letztes Mal auch schon gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, ich will das, ich nehme es mir, ich habe ein Recht darauf und niemand hat ein Recht darauf, mich davon abzuhalten. Aber wir haben letztes Mal gesehen, das, was wir wollen und auch das, was im Poetry Slam so cool rausgekommen ist, das, was wir wollen, ist nicht gut. Es führt uns in die Irre. Deshalb schreibt auch Jakobus, Kapitel 4, 1. Deshalb ist Streit und Zank und zerbrochene Ehen und Morde unter euch, weil es aus euch kommt. Deswegen können wir nicht einfach sagen, ich will das und das ist gut und richtig. Wir müssen viel tiefer gehen. Und ist es nicht interessant, dass die Welt Christen belächelt und uns verhöhnt und uns fertig macht, dafür, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben wollen, obwohl die Welt völlig zerbricht an diesem Problem. Wir haben eine Lösung, aber die Welt will diese Lösung nicht hören. Das ist so ironisch. Und das ist das, was Paulus in Epheser beschreibt. Sie sind tot in ihren Sünden. Sie können die Wahrheit nicht sehen. Sprüche 6,32. Wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er sowas tut. Das ist das Ergebnis von einer Beziehung, die nicht wartet. Du richtest nicht nur deinen Partner zugrunde, sondern dich selbst. Und dieses Zitat fand ich sehr interessant. Tim Keller schreibt, wenn eine Beziehung schon mehrere Jahre besteht, ohne dass sie tiefer wird oder sich in Richtung gemeinsame Zukunft und Ehe entwickelt, kann es sein, dass einer der beiden sich auf einer Beziehungsebene eingerichtet hat, wo er alles bekommt, was er in dieser Beziehung will, und kein Bedürfnis verspürt, sich für den Rest seines Lebens auf den anderen festzulegen. Manche wollen die Vorteile der Ehe, ohne die Verbindlichkeit der Ehe zu bezahlen. Oder lass es mich anders formulieren. Manche wollen die Vorteile der Ehe vorziehen, weil sie wissen, dass sie den hohen Preis der Verbindlichkeit nicht bezahlen wollen. Marshall Siegel hat mal Folgendes gesagt. Intimität macht uns verletzlich und Sünde macht uns gefährlich. Die beiden ohne ein Eheversprechen zusammengenommen sind das Rezept für ein Desaster in einer Beziehung. Was hat die Welt für Argumente für ihre Position? Ihr alle kennt sie. Man muss sich doch kennenlernen. Ja, man muss ja wissen, ob es im Bett passt. Ja? Und jetzt haltet euch fest. Tim Keller zeigt in seinem Buch, dass viele eheähnliche Lebensgemeinschaften, also da, wo Personen zusammenleben vor der Ehe, dass diese Beziehungen, dass diese Beziehungen, dass Statistiken zeigen, dass diese Beziehungen leichter dazu neigen, zu zerbrechen. Das ist äußerst interessant. Wenn diese Personen dann heiraten, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese Ehe wieder auseinandergeht. Das fand ich richtig krass. Und es zeigt wieder, die Welt weiß nicht, was sie tun soll. Aber sie will die Sünde. Ich habe am Anfang dieses Zitat gebracht von dieser Jungfrau. Und ist es nicht so krass, dass die Welt sieht es, dass sie an diesem Thema zerbricht und sie will keine Lösung. Und sie geht noch einen Schritt weiter und sie belächelt alle, die Jungfrauen sind. Ja? Ich habe das auch erlebt in meiner Schulzeit. Ja? Jungfrau ist heute eine Beleidigung. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn! Und ich möchte hier wirklich allen Jungfrauen in diesem Raum sagen, ihr seid eine kostbare Perle. Und euer zukünftiger Partner kann sich unendlich auf euch freuen. Was ist mit den anderen? Sind sie weniger wert? Nein, keineswegs. Gott vergibt. Gott schenkt Gnade. Aber ihr müsst euer Leben lang mit den Narben leben. Genauso wie euer zukünftiger Ehepartner. Das Fazit von dem ersten Punkt lautet, eine Beziehung, die nicht auf die Ehe in naher Zukunft abzielt, ist sinnlos. Es ist wie das Warten auf einen nicht kommenden Zug. Eine Beziehung darf nicht nur ein Zwischenzustand, eine Beziehung ist nur ein Zwischenzustand und nicht ein Endzustand. Man muss dementsprechend jede Beziehung die Ehe zum Ziel haben? Ja. Und dies schließt bereits so vieles aus. Zum Beispiel zu frühe Beziehungen, unreife Beziehungen, unbekannte Partner, zielloses Daten und nichtgläubige Partner. Und Leute, das schließt jede Freundschaft im Sinne von regelmäßigen Kontakt zwischen Mann und Frau abseits der Ehe aus. Und das ist auch ein Thema, wo Christen als so hinterweltlich bezeichnet werden, wie man nur sein kann. Ja? Ich weiß noch, als ich und Georg, genau, wir standen da hinten und da hatten wir über das Thema geredet, ja, Freundschaft zwischen Mann und Frau, das geht, ja, ja. Und warum? Warum dachten wir das? Ja, weil wir, oder weil ich das in diesem Moment auch ausgelebt habe. Ich hatte so ein paar Frauen, ja, am Start, in Anführungsstrichen, und ja, und musste, und genau, Jakob stand auch da und er hat uns gesagt, das ist nicht wahr, das geht nicht, doch Jakob, das geht, ja, wir haben unsere Sünde rechtfertigt, ja, und dann kam der Punkt, ne, wo Georg und ich auch einsehen mussten, ey, das ist nicht möglich, wer sich das einredet, der belügt sich selbst.
Ganz kurz, dieselbe Konversation hatten wir, nur es war andersrum, da warst du schon überzeugt. Und damals hatte ich noch ein Mädchen, mit der ich regelmäßig also Freundschaft gepflegt hatte. Und da hast du mir gesagt, das wird nicht funktionieren, das wird kaputt gehen. Und ich habe gesagt, kein Monat später war das die Katastrophe.
Gott sei Dank haben wir nicht früher geredet, wo ich noch dieser Meinung war. Nee. Leute, aber, und warum ist es so? Warum ist es so gefährlich, neben seiner Beziehung, neben seiner Ehe, noch andere Freundschaften, in meinem Fall noch andere Frauen zu kontaktieren und regelmäßigen Kontakt zu haben? Ich sag euch warum. Weil ihr früher oder später an den Punkt kommen werdet, wo ihr die Schwächen eures Partners seht, und zwar offensichtlich. Und ihr kommt an den Punkt, wo ihr euch denkt, Mann, die Person hat ja mehr Schwächen, als sie Stärken hat. Und dann scheinen auf einmal die anderen Personen so attraktiv. Und es wird euch passieren, wenn ihr diesen Weg einschlägt. Weil das menschliche Herz immer das will, was es nicht hat. Ausschließlich. Wenn deine Beziehung vor der Ehe nicht auf die Ehe ausgerichtet ist, dann wirst du dir großen Schaden zurichten und der Person, mit der du in Beziehung bist. So Leute, die Christen unter uns wissen das alles. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Punkt, der alle brennend interessiert. Nämlich, wie sieht eine Beziehung aus, die wartet und vor allem, die warten kann. Zweiter Punkt. Gott will, dass du glücklich bist. Und deswegen hat er dir alles an die Hand gegeben, damit du glücklich wirst. In deinen Beziehungen und sonst wo in deinem Leben. Das, was Gott will, ist dein Glück. Gottes Gesetze sind gut. Und da, wo wir in Gottes Geboten wandeln, erfahren wir Glückseligkeit. Das sind nicht zwei Paar Schuhe. Wir müssen nicht sozusagen unseren Willen ausschalten und nur den Willen Gottes tun, sondern es geht so viel tiefer. Es ist Gottes Ziel, dass unser Willen, unser Wollen Gott selbst ist. Versteht ihr das? Und das bedeutet, wir brauchen eine Herzensveränderung. Wenn christliches Daten der absichtliche, selbstlose und gebetsvolle Prozess der Bestrebung einer Ehe nach Sklaverei klingt, verstehen wir nichts davon. Wenn sexuelle Freizügigkeit nach Freiheit klingt, wirst du sie nie bekommen. Jesus bittet uns um viel mehr. Aber er tut dies, um unser größtes und langlebigstes Glück, auch sexuell, zu sichern und zu steigern. Die Frage, vertraust du Jesus? Vertraust du Jesus mehr als deinem eigenen Herzen? In 1. Korinther 7, 9 lesen wir, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Und ist es nicht interessant, wie Paulus den Zustand vor der Ehe bezeichnet? Er bezeichnet ihn als on fire. Man brennt vor Verlangen. Was kann Feuer alles anrichten? Ein klitzekleines Feuerchen kann einen ganzen Wald anzünden. Lass es frei und es wird alles niederreißen. Es wird alles vernichten. Lass das Feuer unkontrolliert wuchern und es wird alles zerstören. Und du siehst auch noch Jahrzehnte danach die Spuren der Brandflammen. Ist Feuer aufgrund dieser Eigenschaft schlecht? Nein, es geht nur um den Kontext. Versteht ihr das? Feuer ist nicht schlecht, Feuer ist gefährlich. Feuer unter den richtigen kontrollierten Bedingungen ist ein großer Segen. Und ihr wisst, Leute, ich bin gut mit Max befreundet und ich war ja früher niemals irgendein Typ, der gerne in den Wald, also im Wald übernachtet hat, sagen wir es mal so, ja. Oder so, keine Ahnung, Käse und Wein im Wald gegessen und getrunken haben und 15 Kilo schwere Rucksäcke 3 Stunden lang getragen haben, um dann so ein richtig schönes Festmahl am Feuer zu haben. Ja. Aber da, das werde ich nie vergessen, als wir das erste Mal gemacht haben, da haben wir so ein Feuer gemacht. Und das war so schön. Und das Feuer war abgegrenzt. Sand und Steine. Es war sicher, es war nichts Trockenes. Es war eine Feuerstelle, die dafür gemacht war. Und genau das ist der Kontext, wo Feuer gut ist. Und wie kostbar war es, in dieser saukalten Nacht ein Feuer zu haben, wo man sich wärmen konnte. Und die Frage ist, wie übersteht man in der Beziehung die Zeit, wo man on fire ist? Denn jeder hier läuft Gefahr, ganze Wälder zu entzünden. Unter den falschen Bedingungen wird dein Feuer lostreten und Zerstörung anrichten. Also wie schafft man es, eine Beziehung zu führen, die das alles schafft, die das alles im Zaum hält? Und es gibt tausende Versuche, Regeln zu formulieren. Ich lese euch ein paar vor. Lernt euch mindestens ein Jahr kennen. Lernt euch niemals länger als ein Jahr kennen. Lernt euch nur in Gruppen kennen. Lernt euch kennen, wenn ihr alleine seid. Küsst euch nicht, bevor ihr verheiratet seid. Wie kann man wissen, ob die Chemie stimmt, wenn man sich nicht küsst? Setzt klare Grenzen. Folgt nicht jeden Regeln. Verbringt viel Zeit miteinander. Verbringt nicht zu viel Zeit miteinander. Lernt so viele Menschen kennen wie möglich, bevor ihr in eine ernste, feste Beziehung geht. Lernt niemanden kennen, bis ihr bereit seid zu heiraten. Also, völlige Extreme. Aber all diese Gegensätze werden ins richtige Licht gebracht, wenn wir die wichtigste Regel befolgen. Und das ist die allererste Regel in deiner Beziehung. Markus 12,30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Warum ist das die erste und wichtigste Regel? Da, wo du Gott am meisten liebst, liebst du deinen Partner am meisten. Wenn du Gott nicht als erstes und am meisten liebst, wirst du dich und deinen Partner verletzen. Und niemand wird dich lieben, wenn diese Person nicht als allererstes Gott und am meisten Gott liebt. Das ist wichtiger als jedes Hobby, wichtiger als Aussehen und als sonstige Vorlieben. Liebt dein Partner Jesus mehr als dich? Lass mich dich fragen, liebst du Jesus mehr? Und die, die nicht in einer Beziehung sind, frag dich diese Frage jeden Tag. Liebe ich Jesus über alles? Wenn du deinen Partner mehr liebst als Gott, wirst du deinen Partner sehr verletzen. Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Ich möchte dich nochmals fragen, wen liebst du am meisten? Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, da waren wir zusammen und das war, glaube ich, kurz vor, oder waren wir da schon verlobt, ich bin jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da ging es mir ein bisschen gegen das Ego. So, was? Naja, aber ich will, dass Melanie mich am meisten liebt. Ich hab das nicht laut ausgesprochen, ja? Aber rückwirkend kann ich wirklich sagen, dass mich das gestört hat, ja? Aber das ist so eine falsche Denkweise, weil das zeigt so den Egoismus in mir. Und da, wo uns das gegen den Strich geht, dass die Person vielleicht mehr Zeit mit Gott verbringt als mit mir oder mit dem Partner, das zeigt, dass du sehr egoistisch lebst in der Beziehung. Extrem. Die Zeit mit Gott ist deine erste Priorität. Die Liebe zu Gott ist deine erste Priorität. Und glaub mir, ein Mann, der Gott am meisten liebt, ist ein Mann, der seine Frau am meisten liebt und seine Kinder am meisten liebt. Wenn du aus der Quelle des lebendigen Wassers schöpfst, dann wirst du zu einer Quelle des lebendigen Wassers für deine Frau, für deine Freundin, für deine Kinder. Liebst du Gott über alles? Das ist so ein wichtiger Punkt, Leute. Wir laufen so vielen Götzen hinterher. Es ist nicht so krass, dass die verfolgten Christen für uns beten. Wir beten für euch, sagen sie. Wir sind so eingelullt von Götzen, Leute. Hack die Hand ab und reiß das Auge raus. Liebst du Gott am meisten? Schau auf dein Leben und frag dich, bist du glücklich? Das ist das, was Peter gepredigt hat in Haggai 1. Gott sagt zu seinem Volk, schaut auf eure Wege. Schaut auf eure Wege. Und da, wo du unglücklich bist und wo du unzufrieden bist und freudlos bist, da liebst du etwas anderes mehr als Gott. Psalm 37,4, ergötze dich am Herrn und er wird dir geben die Bitten deines Herzens. Er ist die Quelle allen dessen, was du willst. Was sollte das Ziel sein einer Beziehung vor der Ehe? Ich habe es mal so formuliert. Einander besser kennenlernen, indem man Gott besser kennenlernt, ausschließlich charakterlich. Das Ziel eurer Beziehung in der Ehe ist, einander besser kennenlernen, indem man Gott besser kennenlernt, charakterlich und körperlich. Jetzt kommen wir zu der interessanten Frage. Kennt die Bibel überhaupt den Zustand von Beziehungen vor der Ehe? Erstmal diese Stelle aus 1. Korinther 7, die darauf hindeutet, so etwas existiert in der Bibel. Wenn sie sich nicht enthalten können, heiratet. 1. Mose 24. Isaak heiratet Rahel an dem Tag, an dem sie sich zum ersten Mal sahen. Wer die Geschichte kennt, der Abraham, der schickt seinen Knecht los, ja, der Knecht, der geht ins Heimatland von Abraham, guckt da, ey, gibt's da vielleicht eine Frau, die mit mir mit will? Und tatsächlich gibt's die, also die waren anscheinend früher noch ein bisschen verrückter. Und die kommt mit. Und dann heißt es, oh, was ist das für ein Mann da auf dem Feld, der uns entgegenkommt? Oh, das ist Isaak. Den wirst du heiraten. Ja, und Isaak sieht sie, liebt sie und sie heiraten. In einem Vers. Und ich habe mir so ausgemalt, Leute. Stellt euch das mal vor. Ja, ich meine, Junior kommt aus Äthiopien. Stellt euch vor, Junior würde zu Simeon sagen, ey Simi, kannst du mal da Äthiopien fahren, ey? Und was? Ah, Eritrea, sorry, Juni. Eritrea. Simi, kannst du mal kurz rüberfahren? Kannst du mir da mal eine Frau mitbringen? Ach du, such einfach aus. Wird schon passen. Ja? Ist es, also als allererstes, Simeon wird so eine Frau sehr wahrscheinlich nicht finden. Und wenn er so eine Frau finden würde, was wäre das für eine Frau? Ja? Und was müsste dann noch dazu kommen, dass Junior sagt, ja, okay, ey, willst du mich heiraten? So, dann sehen wir ein ganz anderes Beispiel. 1. Mose 29. Jakob dient Laban 14 Jahre, um Lea heiraten zu dürfen. 14 Jahre, mehr oder weniger, Beziehung. Ich meine, die haben viel Zeit miteinander verbracht. Die hatten denselben Beruf, es waren beide Schafhirten. Die haben miteinander gegessen. Die haben 14 Jahre in einer Familie gelebt. Die kannten sich. Sowas wie. Stell dir vor, du lebst 14 Jahre in einem Haus mit der Person, die du heiraten wirst. Und du weißt, ihr werdet heiraten. Das ist krass. 2. Mose 2. In einem Vers lesen wir, und Mose lernte Zipporah kennen und heiratete sie. Und dann in 1. Samuel 17 lesen wir auch von David. Er besiegte Goliath und bekommt als Belohnung die Merab, ne? Seine Frau. Also auf den ersten Blick könnte man meinen, ja okay, also Beziehungen in der Bibel, also das gibt es jetzt nicht so wirklich. Ja? Aber dann stoßen wir auf ein interessantes Buch namens Hohelied. Und hier wollen wir jetzt eine ganze Zeit lang verweilen. Hier tritt nämlich gleich zu Beginn der Begriff auf Freund und Freundin. Schlag mit mir auf, Hohelied, Kapitel 1. Und wir lesen die ersten beiden Kapitel. Das Lied der Lieder von Salomo. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich duften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Zieh mich nach dir, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen. Mehr als Wein, mit Recht haben sie dich lieb. Schwarz bin ich, aber lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Vorhänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir, sie setzten mich zur Hüterin der Weinberge, doch meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Sage mir doch, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo hältst du Mittagsrast? Warum soll ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden seiner Gefährten? Ist es dir nicht bekannt, du Schönste unter den Frauen? So geh nur hinaus, den Spuren der Schafe nach, und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Einer Stute am Wagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Deine Wangen sind lieblich, in den Kettchen dein Hals, in den Perlenschnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit silbernen Punkten. Solange der König an seiner Tafel war, gab meine Nade ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Myrrenbüschel, das zwischen meinen Brüsten ruht. Mein Geliebter ist mir wie ein Büschel der Zyperblume in den Weinbergen von Engedi. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich. Ja, unser Lager ist grün. Zedern sind die Balken unseres Hauses, Zypressen unsere Täfelung. Wir lesen weiter in Kapitel 2. Ich bin eine Narzisse von Saron, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten saß ich so gerne, und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er führte mich ins Weinhaus, und die Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Er lege seine Linke unter mein Haupt und umarme mich mit seiner Rechten. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder den Hindinnen des Feldes, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder dem jungen Hirsch. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer, schaut zum Fenster hinein, blickt durchs Gitter. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir: Mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Denn siehe, der Winter ist vorüber. Der Regen hat sich auf und davon gemacht. Die Blumen zeigen sich auf dem Land, die Zeit des Singvogels ist da. Und die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen, und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Meine Taube in den Felsenklüften, mein Versteck der Felsenwand. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, kehre um, mein Geliebter. Sei gleich der Gazelle oder dem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Wir wollen gleich die Hauptaussage des Textes untersuchen. Und diese lautet: Verliebt sein bedeutet, sich nacheinander zu sehnen und einander zu bewahren. Verliebt sein bedeutet, sich nacheinander zu sehnen und einander zu bewahren. Keines von beiden steht alleine. Und diese zwei Punkte wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Sich nacheinander sehnen. Seht ihr, wie brutal verliebt die beiden sind? Ich meine, zieht euch das rein, Leute. Er soll mich küssen. Deine Liebe ist besser als Wein. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Wo kann ich dich sehen? Mein Geliebter ist mir ein Myrrenbüschel zwischen meinen Brüsten. Also wer glaubt, dass die Beziehungen in der Bibel langweilig waren, der soll sich das mal geben, ey, ohne Witz. Und jetzt richte ich mich kurz an die Männer. Leute, wenn ihr so ein richtig krasses Kompliment aussprechen wollt, dann sagt's wie Salomo. Ich meine, Salomo war der weiseste aller Menschen, ja? Passt auf, einer Stute am Wagen des Pharao vergleiche ich dich. Brutal, ey. Das solltest du vielleicht nicht bei deinem ersten Date machen, aber vielleicht irgendwann mal. Aber wir können nicht auf alles eingehen in dem Text, aber das möchte ich kurz erläutern, ja? Was passiert an den Hengst? Also an dem Wagen des Pharaos waren nur Hengste, ja? Die stärksten und prächtigsten Tiere waren an dem Wagen des Pharaos, mehrere. Was passiert, wenn ein Hengst eine Stute sieht? Die rasten komplett aus. Die können sich nicht mehr konzentrieren. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, in so einem Vierergespann von vier Hengsten ist in der Mitte eine Stute. Glaubt ihr, der Pharao könnte die Hengste noch in irgendeine Weise lenken? Nee, die würden einfach, Die würden den Wagen kaputt machen und die würden gegen die Wand fahren, ja? Die können sich nicht mehr konzentrieren, wenn da eine Stute bei ihnen ist, ja? Aber was sagt Salomo damit? In unserer Sprache übersetzt würde Salomo sagen: Sulamit, du bist so eine tolle Frau. Für dich würden die größten Männer dieser Welt kämpfen. Jeder will dich. Wir sehen in diesem Text so toll, in einer Beziehung darf man sich Komplimente machen. Und das gehört dazu. Und wenn dein Partner dir keine Komplimente macht, dann solltest du diesen Partner strengstens hinterfragen. Komplimente hören niemals auf, auch nicht in der Ehe, Leute. Niemals. Und wenn du schon 1000 Mal gesagt hast, dass deine Frau gut aussieht, sag's nochmal. Es ist gut, wenn man sich nacheinander sehnt. Verliebtsein bedeutet, sich nacheinander zu sehnen. Aber es bedeutet nicht, einander zu begehren. Ich liebe dieses Beispiel, ich weiß, ich habe es schon so oft gebracht, von Brad Beavers. Wenn man begehrt, dann spricht man diesen Satz aus: Gib es mir, sonst sterbe ich. Sich nacheinander zu sehnen, ist ein Wunsch, der in der Ehe erfüllt wird. Aber es ist nicht ein Begehren, das man sich nimmt, auf Kosten des anderen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, sich gegenseitig bewahren. In Kapitel 2 sehen wir, dass sie damals genau die gleichen Versuchungen hatten, die wir auch haben. Sie laufen Gefahr, zu schnell zu viel körperliche Nähe zuzulassen. Seht ihr das am Ende von Kapitel 2? Lege deine Hand unter meinen Kopf. Mit anderen Worten, komm her, berühre mich doch. Du bist schön. Komm her, komm zu mir. Und dann aber am Ende, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Aber kehre um, mein Geliebter, bis der Tag kühl wird. Kehre um. Und wir sehen auch an anderen Stellen. Vers 7. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems. Sie spricht hier zu ihren Freundinnen. Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Und dann fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Und wir sehen in Kapitel 1, dass Weinberg hier für den Körper der beiden steht. Das verliebte Paar schafft es nicht, sich alleine zu bewahren. Habt ihr das gehört? Die Versuchung ist zu groß. Sie werden fallen. Das Feuer ist zu stark, um es zu zweit zu bändigen. Aber merkt ihr, was sie tun? Sie rufen die Töchter Jerusalems. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems. Sie wenden sich an ihre Freunde. Lasst es mich sagen, als Paar alleine werdet ihr es nicht schaffen. Es wird nicht gehen, es wird scheitern. Ihr braucht Töchter Jerusalems in eurem Leben. Ihr braucht eure Freunde, ihr braucht eure Gemeinde, um das Feuer der Liebe vor der Ehe zu bändigen und zu kontrollieren. So, dass es etwas ist, woran ihr euch wärmt und nicht die Finger verbrennt. Lass mich dich fragen, wer steht dir in deiner Beziehung bei? Und an die, die keine Beziehung haben, an wen denkst du jetzt? Hast du einen besten Freund, eine beste Freundin, mit der du über alles redest, Rechenschaft ablegst, über Sünde betest, Sünde bekämpfst und Sünde ausmerzt? Die goldene Regel, die Marshall Siegel formuliert, ist diese: Verlass dich auf die Menschen, die dich am besten kennen, dich am meisten lieben und dir sagen werden, wenn du dich irrst. Salomo drückt es so aus: Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Alleine werdet ihr es nicht schaffen, Leute. Ihr braucht Leute, die euch beiseite stehen. Und merkt ihr, was Sulamit sagt? Weckt die Liebe nicht, bis es ihr gefällt. Leute, es gefällt der Liebe nicht, sie zu früh zu wecken. Die Liebe will vor der Ehe nicht erregt und geweckt werden. Wenn du keinen besten Freund hast oder keine Person hast, mit der du in einer festen Jüngerschafts- und Rechenschaftsbeziehung lebst, dann läuten bei mir die Alarmglocken. Und wenn du einen Partner begehrst, der so etwas nicht hat, dann läuten die Alarmglocken. Es gibt nichts Gefährlicheres, als einen isolierten Mann oder eine isolierte Frau zu heiraten. Warum? Weil du nicht weißt, wen du heiratest. Die Rechenschaft einander, gegenüber einander ist so wichtig. Galater 6, Hebräer 10, 1. Thessalonicher 5. So wichtig, Leute. Auf dich allein gestellt wirst du es nicht schaffen. Und deswegen ruft Sulamit ihren Freundinnen zu. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse. Ist nicht interessant, dass das nochmal erwähnt wird? Weil es eben die kleinen Dinge sind, die zu Großem führen. Es sind die kleinen Flammen, die ganze Brände in Wald, die ganze Wälder in Brand setzen. Lass mich das mit einem Beispiel verdeutlichen. Körperliche Nähe vor der Ehe ist wie eine Auffahrt zur Autobahn. Du fährst auf die Autobahn drauf und du willst beschleunigen. Du willst Gas geben, ja? Marc, wie wir wissen ja, also wenn er mit seinem Auto hier reinkommt, dann hören das alle, ja? Und stellt euch das Auto vor, will beschleunigen. Ja, sein Auto hört sich aber ein bisschen besser an. Ja? Und stellt euch vor, jetzt muss er umdrehen, auf der Auffahrt. Das ist gefährlich. Und dann auf der Auffahrt umzudrehen, das ist genau das, wozu körperliche Nähe vor der Ehe führt. Genau das. Leute, und jetzt, ich kann mir so gut vorstellen, dass jetzt einige sich denken, was? Okay, ich darf nicht mal berühren, ich darf nicht mal küssen, ich darf nicht das und das. Leute, aber bitte, lasst uns hier an dieser Stelle die richtigen Fragen stellen. Nicht, was darf ich nicht oder was will ich, sondern was muss ich aufgeben, um meinen Partner zu bewahren? Weil eines steht fest, du kannst nicht mit Sicherheit sagen, ob du diesen Partner auch heiraten wirst. Und ist das nicht schön, wenn das nichts werden sollte, so auseinandergeht, dass die nächste Person, die deinen Partner bekommt, in Anführungsstrichen, dass sie immer noch rein ist? Im Sinne von sexuell rein? Und Piper sagte schon, strebe nicht nach minimaler Sünde, strebe nach maximaler Heiligung. Und aus eigener Erfahrung, Leute, und es wird euch jeder andere auch sagen, Grenzen, solange ihr keine Töchter Jerusalems in eurer Beziehung habt, Grenzen sind da, um verschoben zu werden. Stück für Stück für Stück. Jedes Mal. Je länger du wartest auf die Ehe, es kommt immer mehr. Und die Grenze wird immer mehr verschoben. Leute, und Gott hat das so geschaffen, dass wenn man anfängt, dass man mehr will. Und dass man auf der Auffahrt beschleunigen will, in die volle Umdrehungszahl und auf die Autobahn drauf. Gott hat das so geschaffen, dass man mehr will. Und deswegen ist das nur für die Ehe bestimmt. Das ist so wichtig, Leute. Und denkt euch jetzt nicht, oh Mann, das ist ja so hart. Nein, es ist noch viel härter, den anderen Weg zu gehen. Gott sagt uns das nicht, damit wir unglücklich sind, sondern damit wir glückseliger sind. Leute, das ist so wichtig. Wenn du heute Abend hier bist und sagst Nein dazu, dann zeigst du, dass du nicht Gott mehr liebst, dass du nicht deinen Partner mehr liebst, sondern dass du dich am meisten liebst in dieser Beziehung. Ich möchte euch jetzt von Iman und Lara die Vorsätze vorlesen, weil sie genau das umgesetzt haben. Und ich habe sie gefragt, ich darf das machen. Sie haben etliche Töchter Jerusalems in ihrer Beziehung. Und sie haben mir gesagt, es wäre cool, und sie stehen offen dafür bereit, wenn jemand Fragen hat, geht auf sie zu. Ich lese jetzt nur die Hauptpunkte vor. Und ich gehöre auch zu ihren Töchtern Jerusalems. Yes! So, ich lese nur die Hauptpunkte vor. Wir werden nicht kuscheln. Wir werden unsere Gespräche und Gedanken hüten. Wir werden zu zweit nie ganz alleine sein. Folgendes halten wir für angemessen: Hände halten, flüchtige Berührungen Umarmungen bei Begrüßung und Abschied. Wir bitten unsere Rechenschaftspartner oder unsere Töchter Jerusalems um Gebet und regelmäßiges Nachfragen. Wir bitten Freunde und Familie und andere um Gebet und uns anzusprechen, wenn Brüche dieser Entschlüsse geschehen. Seht ihr, wie toll es ist, Leute? Hier wird das Feuer vor der Beziehung, in der Beziehung, so gezähmt, dass man sich so toll wärmen kann, bis es zur Ehe kommt und man beschleunigen kann und auf die Autobahn drauf fährt. Leute, ich habe noch so viel zu sagen, aber wir werden jetzt hier einiges überspringen müssen. Vor der Ehe gilt, liebe Gott mehr als deinen Partner. Lerne deinen Partner mehr kennen, ausschließlich charakterlich. Entwickel zuerst die Freundschaft und dann die Erotik in der Ehe. Verliebt sein bedeutet, sich nacheinander zu sehnen und einander zu bewahren. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. In der Beziehung leben manche Christen so, als ob sie manche Punkte aus der Ehe sich rausschnappen und sie für ihre Beziehung anwenden. Ein Beispiel ist zum Beispiel, sie soll sich mir unterordnen. So, aber ihr seid nicht verheiratet, ja? Lege einen Fing an ihren Ringer und dann kannst du das fordern, ja? Im richtigen, was? Also, ja, ne? Im richtigen Kontext natürlich, ja. Aber solange ihr nicht verheiratet seid, gehört dein Partner nicht dir. Gehört er nicht. Okay? Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wenn eine Frau sich unterordnen soll, woran kann ich erkennen, ob sie das dann auch in der Ehe tun wird? Schau die Beziehung zu ihrem Vater an. Ich verspreche dir, genau so wird sie dich behandeln. Genau so. Okay, wir kommen zum letzten Punkt, den wir nur ganz kurz anschneiden, die wichtigste Beziehung. Tim Keller sagte, in jeder Beziehung kommst du an den Punkt, wo du feststellst, dass es dich zu einem Menschen hinzieht, der nach deinen Prüfkriterien glatt durchgefallen wäre. Und wir haben die zwei Kapitel aus Hohelied gelesen, Salomo und Sulamit. Und was war mit Salomo, Leute? Sulamit war nur eine Frau in seinem Leben. Er hatte 1000 Frauen. Der weiseste Mann kann der Versuchung nicht standhalten. Wie viel weniger wir, Leute. Wie viel mehr müssen wir auf der Hut sein? Und diese Tatsache zeigt uns, dass egal wie toll dein Partner auch sein mag, er ist ein Sünder. Lass es mich so ausdrücken. So oder so wirst du verletzt werden in deiner Beziehung. So oder so. Sei es, dass die Beziehung zerbricht oder dass es in die Ehe mündet. Jede Beziehung wird dich verletzen. Soll ich dir was sagen? Du wirst in jeder Beziehung auch verletzen. Und deswegen brauchst du eine Beziehung, aus der du alles schöpfen kannst, was du brauchst. Da, wo Menschen unzulänglich sind und sündigen und treulos sind. Und das ist die Beziehung zu Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das heute Abend mitnimmst. Liebe Christus mehr als alles andere in deinem Leben. Wenn du aus der Quelle des lebendigen Wassers schöpfst, dann bist du irgendwann eine Quelle lebendigen Wassers für deine Freunde, für deinen Partner. Dein Partner kann dir nicht geben, was du dir sehnst. Niemals. Weil Gott das Herz so geschaffen hat, dass nur er selbst es erfüllen kann. Leute, und wir alle sehnen uns nach Liebe. Und wie Tim Keller richtig gesagt hat, dein Partner wird dich nicht vollkommen lieben. Aber Jesus hat dich vollkommen geliebt. Deswegen schau auf ihn, wo du verletzt wirst. Schau auf ihn, wo du hintergangen wirst. Schau auf ihn. Leute, und man kann es nicht oft genug sagen, wenn du jetzt hier sitzt und gelangweilt bist, dann wir vergessen das jeden Tag. Okay? Das müssen wir uns jeden Tag neu predigen. Schau auf Jesus. Jesus ist der bessere Salomo. Jesus wird dich nicht hintergehen mit 999 anderen Partnern. Ja. Jesus hat nicht nur dafür gesorgt, dass du Trost findest in allen deinen Beziehungen, sondern auch, dass du Heilung erfährst und Vergebung in allen deinen Beziehungen.